Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel.
Ja, auf geht's. Hallo Thomas, wir haben wieder ein großes Tablett voller Themen.
Ja, aber ein richtig großes.
Ja. Schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass du da bist. Hi.
Ja, hi.
Hi. Unser Thema heute, oder Hauptthema, ist offensichtlich wieder ein Interview, nämlich das Scoring-Thema mit noch ein bisschen Machine Learning und gar nicht so wenig eingebaut, wo ich mit unserem Kollegen Jonas drüber gesprochen habe. Am Ende von diesem Interview gibt es noch eine nette kleine Überraschung. Also hört das ruhig bis zum Ende durch. Da kommt was Schönes für Mautic.
Ich bin gespannt.
Ja, gut. Vorher haben wir natürlich echt einiges angesammelt und wir gehen auch sehr zügig heute durch. Ihr könnt immer gerne auf langsam stellen oder nochmal hören.
Genau.
Wir starten einfach mal. Eins möchte ich vorab, aber bevor wir jetzt in die ganzen eingemachten Dinge gehen, nochmal kurz erwähnen. Das Thema Membership ist und bleibt wichtig. Wir bekommen jetzt mehr und mehr Leute, die individuelles Member werden, die auch als Firma, vielleicht Community oder Bronze oder auch Silber werden. Mhm. Wir haben Drop Solid als Diamond-Sponsor an Bord bekommen im Windschatten des Free Trial Thema, auf das kommen wir nachher noch.
Genau.
Aber es sind natürlich noch ganz viele da draußen, die nicht Member sind. Und ich finde, jeder sollte Member sein. Jeder sollte sich bekennen zu Mautic, seine Unterstützung zeigen und dann auch nach Kräften ein paar Euro dazu geben und einfach ein bisschen was mit in den Topf werfen. Und auf der anderen Seite hat ja jeder auch einen großen Vorteil von Mautic.
Genau.
Ja, das müssen nicht nur unbedingt Agenturen sein oder Anwender, es können natürlich auch also anwendende Firmen sein, sehr willkommen.
Ja, genau.
Oder andere im Ökosystem, zum Beispiel die so Cloudron oder neuerdings auch LSTIO, LSTO, also Leute, die die Mautic-Plattformen oder DevOps-Geschichten mit Mautic anbieten. Alle sehr willkommen hier als Member und als förderndes Mitglied.
Um zum Beispiel neue Mautic-Versionen auch entwickeln zu können.
Ja, mir geht's darum, ja.
Genau, denn es gibt jetzt wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, die neue Mautic-Version 5.04 und auch eine neue Version aus dem Vierer-Bereich, die 4.4.12.
Ja, genau, also 4.4.12, also der Vierer-Strang ist ja nur noch im Wartungsmodus, das heißt, da gibt's keine neuen Features mehr, aber
Bugfix,
ja, möglicherweise wichtige.
Softwarepflege.
Ja, also es ist nichts Akutes, aber wenn das dann rauskommt, guckt's euch gerne an und installiert es.
Genau. Die Zukunft ist momentan dann Mautic 5.1. Das rückt auch tatsächlich näher. Du hast mir erzählt, über 100 Code-Commits. Nee, muss ja mehr sein. 100 Features?
Ja, also 100 Dinge, die bereits reingekommen
Dinge,
sind,
also
weit über 100.
Ja, also genau.
Erst sagt der GitHub-Nerd,
Pull-Request.
Also Sachen, das sind kleine Sachen, wo ein Text korrigiert wird, aber auch große. Zum Beispiel kann man jetzt mit einem Klick von einem Kontakt auch einen Tag wieder runternehmen. Das ist super charmant. Zum Beispiel kann man für Segment-E-Mails auch Ausschlusslisten machen.
Man
sagt, okay, ihr schickt an die, aber nicht an jene.
Ja.
Ganz cool. Dann kann man zum Beispiel auch schauen in der User-Übersicht, also die Leute, die sich in Mautic einloggen, wann hat er sich zuletzt eingeloggt, was hat er getan und sowas alles. Also ein bisschen unter der Haube wieder. Was ich ganz cool finde, ist, Mautic hat endlich selbst gehostete Fonts, also bisher an manchen Stellen auf Google Web Fonts zugegriffen, was
schönes ein Thema.
DSGVO-Problem ist. Ne? Dann gibt es ein bisschen Icon, die neue Icons und so und auch tatsächlich echt ein paar Power-Features, die noch kommen, die noch gar nicht reingemerged sind. Aber 5.1 wird ein gutes Ding.
Auf alle Fälle. Kann man sich drauf freuen. Super. Ja, speaking of Mautic 5, momentan ja noch optional, besteht ja mittlerweile auch die Möglichkeit, Mautic 5 über Composer zu installieren. Dazu gibt es von Joey tatsächlich nochmal einen Artikel, der das ein bisschen erklärt. Und, da kommen wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf, von dem Blog Audientia gibt es auch einen ganz guten Artikel dazu.
Ja, Kollege Tobias, genau.
Genau.
Kommen wir tatsächlich gleich noch dazu. Also Composer Install gab es ja auch vorher, es wird immer wichtiger, weil mit 6 wird es vermutlich keinen Weg mehr dran vorbei geben, dass irgendwie Composer damit tut. Noch dazu kommt NPM auch mit da rein, also noch so ein Package Manager. Und es gibt tatsächlich auch die Diskussion, Ist das denn ein guter Weg? Ne? Also macht das Leuten, die einsteigen, nicht viel zu schwer, Mautic zu installieren? Ist
die Barriere vielleicht zu hoch?
Hm. Mhm. Jetzt haben wir natürlich die Free Trials. Man kann das auch ganz ohne selbst zu installieren einsteigen.
Ja.
Was, glaube ich, auch total gut ist, ist einfach das Docker-Image, weil das richtig, richtig gut geworden ist.
Ja.
Auch das ist natürlich echt eine Barriere für Leute, die gewohnt sind, ihr WordPress aus dem ZIP zu installieren.
Korrekt.
Noch geht das mit dem ZIP-Install ja auch mit Mautic 5, Mautic 6. Meine persönliche Vermutung ist, es wird uns erhalten bleiben, einfach so als Legacy, als Erbe aus der Vergangenheit, einfach für die Leute, die gar nicht anders können.
Ja.
Aber es ist eine berechtigte Diskussion. Ne? Es hat total viele Vorteile, das mit einem Package Manager zu machen, wie Composer und
MPM. Ja. Mhm.
Aber es ist halt auch echt viel umständlicher im Handling, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Genau, und da gibt es im Forum einen Diskussionsbeitrag, den wir dann in den Shownotes verlinken, ne?
Genau, und wie gesagt, diese Tutorials, die du gesagt hast, die helfen für den Einstieg, die sind halt mehr als nur, nehme dieses Kommando und da hoffe, dass es geht oder so, sondern die beschreiben dann wirklich auch die Klippen und die Umgebung.
Ja,
ne?
Ja, super cool. Genau, Audientia hatte ich ja schon angeteasert, vielleicht willst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, das ist dieser Blog, den haben wir ja schon ein, zwei, dreimal erwähnt hier, weil die Artikel, die da stehen, sind unglaublich gut recherchiert. Also die gehen dann wirklich in die Tiefe, erklären wirklich die Fundamente und die Hintergründe.
Ja.
Es gibt also aktuell gerade noch einen weiteren zum Thema Formular-Event-Tracking. Also da geht es in Richtung Google Analytics oder Sumo. Und da ist halt dann nicht nur, klebt das hier rein, sondern wirklich bis ins Bit runter, so und so geht das alles. Ne? Wenn dich das interessiert, lies hier, wenn nicht, gehe dorthin.
Ja.
Super gute Qualität. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch schon länger dieses Subscription-Ding da. Es war ein Artikel, wo ich tatsächlich dagegen gelaufen bin. Da ging es um Mautic 5, die Kernfallstricke und wie man um sie herumlaufen kann.
Ja.
Das ist tatsächlich so ein Artikel hinter Paywall. Mhm. Also sowas wie, ja, das gibt es hier nur für registrierte Benutzer oder für zahlende Benutzer.
Ja.
So, und das war für mich tatsächlich der Anlass, nochmal zu gucken, wer steckt denn eigentlich hinter Audientia? Wer ist denn eigentlich Tobias? Ne? Ist er wirklich Tobias? Weil ich wollte schon lange mal da wirklich mich registrieren und auch tatsächlich ein paar Euro gerne bezahlen, weil ich das wirklich toll finde, was er da schreibt.
Ja.
Aber ich habe immer gedacht so, man findet hier nichts. Ne? Ist kein About, kein
ist Impressum. Das legit, ne?
Ja, genau. Also, und jetzt gebe ich da Geld hin und was passiert dann wohl? Ne?
Mhm.
Aber gut, ich konnte tatsächlich mit dem Tobias in Kontakt treten und habe mit ihm längere Konversationen gehabt. Er ist wirklich einfach so, ich möchte nicht so im Rampenlicht stehen, ne? Aber er macht halt schon lange Open Source und macht auch schon viele, viele Jahre im Mautic und ist halt dieser typische, ich will nicht sagen Nerd, aber so dieser analytischer Mensch, der Sache wirklich auf den Grund geht und das dann halt auch mit der Welt teilen will. Und das steckt jetzt nichts Fischiges dahinter, sondern ich kann das total feiern, was er macht. Und wie gesagt, dass er ein paar Sachen hinter Paywall macht, ist völlig legitim. Und
klar, von
mir kann er die, 70 Euro pro Jahr oder so gerne haben.
Ja.
Allein schon, um mich zu fördern.
Grüße gehen raus.
Genau. Und ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal mehr über dich erfahren, Tobias.
Genau. Dann haben wir einen großen Abschnitt über Mautic 5 und E-Mail verschicken.
Ach ja, ein das größte Thema, glaube ich. Ich meine, E-Mail-Marketing ist natürlich das größte, das augenfälligste Anwendungsgebiet von Marketing-Automation und von dem, für das Mautic heute genommen wird. Und deswegen ist halt total wichtig, dass das auch robust und gut und fehlerfrei funktioniert. Und es gibt da immer noch Sachen, wo ein bisschen die an den Ecken gefeilt werden muss. Ne? Also zum einen fängt man an, die Anbindung an die großen E-Mail-Service-Provider, also Amazon SES, Mailjet, Mailgun, SendGrid, was weiß ich alles.
Ja.
Das ist, finde ich, noch nicht alles glücklich. Also zum Beispiel gibt es jetzt verschiedene parallele SES-Adapter und meine Begriffe, das Maß der Dinge ist der von Mohamed Abu Musa, also Produktteam-Member, der hat diese Entwicklung angeführt und wir setzen auf das Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt für die anderen, die auch alle was gemacht haben da oder geforkt und so, das ist also sehr lobenswert, dass alle Leute sich Mühe geben und das führt hoffentlich nicht zu Enttäuschung, wenn Leute jetzt was gebaut haben und das nicht Mainstream wird. Also ich finde es aber total wichtig, dass wir das wieder zusammenführen als Community und sagen, okay, das ist jetzt das
ja.
Adapterpaket, auf das jeder ohne Nachdenken setzen kann.
Ja.
So. Und von diesen Adapter mal abgesehen, so Verständnis, wir verlinken mal ein paar Sachen in den Shownotes, also einmal zum Thema, wie funktioniert das nochmal mit dem Versenden, mit dem Q-Handling, das hat sich alles geändert.
Mhm.
Dann würde ich gerne auf einen Forumartikel mal verlinken, wo es darum geht, um eine Sache, die übersehen wurde bisher, nämlich dieses tolle neue Feature, dass transaktionale Mails auch geschickt werden, wenn man sich abgemeldet hat und Do Not Contact, ist von der Sache her super. Leider ist ein Do Not Contact auch wenn eine E-Mail ein Hardbounce war, also die Adresse nicht existiert.
Ja.
Und das darf natürlich dann auf keinen Fall mehr geschickt werden, sonst ist das auf Dauer durchaus schädlich.
Ja.
Und dazu gibt es jetzt leider auch einen Fix. Ich hoffe, es kommt auch in die 5.1 mit rein. Wer im Moment schon massiv Mautic 5 versendet, sollte sich das vielleicht mal angucken.
Mhm.
Der ist übrigens von Matisse. Schöne Grüße dahin.
Jawohl.
Ja, wir verlinken noch ein paar mehr Sachen, zum Beispiel nochmal die E-Mail Service Provider Transport. Da gibt es zur Konfiguration eine Anleitung in der Dokumentation. Ne? Mhm. Das sei mal darauf hingewiesen, weil das irgendwie auch Leute übersehen. Und zum Thema Single-Click Unsubscribe, das ist natürlich auch.
Oh, oh.
Ja, oder überhaupt diese ganzen Google-Neuerungen, ne, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon zweimal erwähnt. Wir verlinken trotzdem noch mal ein paar Sachen dazu, weil es ist einfach so wichtig. Die Regeln, die da gelten, ist vor allem für Leute, die größere Mengen versenden. Die Definition von Google ist, wer jemals mehr als 5.000 versendet hat, ist ein Großversender.
Okay.
Ja, für die gelten halt verschärfte Regeln. Zum einen muss man wirklich DMARC im scharfen Modus laufen lassen. Wenn euch das jetzt nichts sagt, WKIM, SPF, DMARC, Policy und so weiter, dann entweder das betrifft euch nicht oder ihr solltet es euch anschauen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist zu technisch, um hier drauf einzugehen.
Ja, und es ist auch zu viel. Ne? Ja. Also wir haben das mal zusammengetragen, dann nochmal, wie du es gerade auch schön gesagt hast. Genau. Ja.
Also was uns, vielleicht anekdotisch noch, was uns wirklich zu schaffen macht im Moment, ist das Thema Bounce Rate. Das ist ja eine weitere von diesen verschiedenen Regeln, die Google aufgestellt hat. Also 0,3 ist das Maximum Ziel, 0,6 ist dann das harte Limit, was man auf keinen Fall überschreiten sollte. Und 0,6% Bounce Rate kann leicht passieren, wenn man mal eine schlecht gemachte E-Mail hatte, Newsletter oder sowas. Vor allem, wenn man kleine Stückzahlen hat. Ne? Wenn man eine große hat, dann hat man statistisch eine Menge, die dafür sorgt, okay, das muss schon echt schlecht sein, dass wirklich ernsthaft so viele auf Spam drücken.
Ja.
Trotzdem, selbst das kann passieren.
Ja.
Also echt harte neue Welt. Das ist sollte man bitte nicht übersehen, sonst hat es böse Folgen. Hat nichts mit Mautic zu tun.
Nein.
Mit Mautic eher sowas wie Single-Click, Unsubscribe, gelöstes Problem. Und noch ein letzter, den verlinken wir auch, aber ich möchte es mal explizit erwähnen. Es gibt ja verschiedene E-Mail-Testprogramme, von, was weiß ich, Litmus bis hin zu Testy.io, der Testy.at. Es gibt eins, was ganz anders funktioniert, und das heißt aboutmy.email.
Ja.
Ja. Wenn man das Ding aufmacht, dann sagt er einfach hier, schick mal an diese Adresse jetzt eine E-Mail und ich sag dir dann, was alles schön und nicht schön ist damit.
Ja.
Kannte ich noch nicht, finde ich super cool, ist relativ neu. Guckt euch das auch mal an.
Ja, genau. Wenn wir schon so schön bei Mautic 5 sind, erfreulich ist, dass es immer mehr Plugins auch für die Version 5 gibt.
Genau, also immer mehr alte, also Mautic 4 Plugins kommen auf Mautic 5, das findet ihr einfach auf GitHub.
Ja.
Manchmal nicht leicht zu erkennen, das wäre vielleicht noch so eine Verbesserung, dass man das irgendwie besser erkennbar macht.
Mhm.
Und es gibt eins, was ich nochmal besonders erwähnen möchte, das ist relativ neu, auch für Mautic 4 gewesen und jetzt auch für Mautic 5 da, von unserem Freund Kosmani, MTC Extendi.
Ja.
Der hat das bisher unter dem Namen Beta Bundle gebundelt und jetzt, glaube ich, als ein eigenständiges Plugin den sogenannten Command Monitor, vormals Command Logger, glaube ich. Das ist total cool, da schreibt Mautic einfach mit, was die oder alle Konsole-Commands, die ausgeführt werden, rausgeworfen haben, wie lange sie gebraucht haben und so. Das hilft sehr, sehr nett, um immer mal auf den Blick zu haben, okay, was läuft denn hier eigentlich so auf meinem System?
Ja, genau.
Ja. Ist übrigens ein großes Thema. Also wir haben, wenn wir eine neue große Umgebung übernehmen oder analysieren oder auditieren, gehört immer dazu, warum ist das eigentlich so langsam?
Ja.
Und viel spielt sich halt ab mit ungeschickten Segmenten und so weiter. Und da kann man halt sehr viel manuell stochern oder man kann halt Tools oder Skripts rüberlaufen lassen, um bestimmte Situationen zu erkennen. Ja, wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, das so ein bisschen mehr in Plugins zu verpacken. Mhm. Aber das, da steckt halt sehr viel technisches, tiefes Know-how, Hacking drin, ja. Queries und so. Ja, spannend, spannend.
Genau, dann haben wir noch freie neue MGML-E-Mail-Templates von Ricardo. Der hat im Forum nochmal 4 freie verlinkt zur Verfügung gestellt.
Mhm, genau, also ich habe sie mir auch nur von Weitem angeguckt, sieht schick aus. Mhm. Ist tatsächlich auf GitHub veröffentlicht, das ist wirklich komplett rechtefrei, kann jeder verwenden, wie er will. Ob sie jetzt innen drin auch wirklich perfekt sind, konnte ich mir noch nicht anschauen. Wenn sie das nicht sind, werden da sicherlich entsprechende Kommentare im GitHub auftauchen. Mhm. Aber wer ein bisschen Alternativen in Sachen Standard-Templates haben will, der kann sich die sicherlich einfach mal angucken und hochladen in sein Mautic.
Ja, schicke Sache. Und dann haben wir noch was von Joey Keller.
Oh, es war Ostern, ja.
Es war Ostern. Er hat ein Video veröffentlicht, das ist jetzt eher wahrscheinlich ein bisschen auch mit dem Augenzwinkern, nämlich es gibt ja das schöne Meme, Doom läuft auf allem und er hat es halt geschafft, auf eine Art und Weise Doom unter Mautic zum Laufen zu kriegen. Wer das mal sehen will, der guckt sich vielleicht das Video an. Mhm. Das ist relativ viel erklärbar auch vorweg. Muss man vielleicht mal ein bisschen skippen oder so, aber er hat auf eine Art und Weise, sage ich jetzt mal, tatsächlich Doom unter, ich mache Gänsefüßchen in der Luft, Mautic zum Laufen bekommen.
Ja, okay. Also Joey hat mir versprochen, sowas macht er nur einmal immer, wenn Ostern ist. Aber er ist mal wieder völlig durchgedreht. Und ich glaube, er hat Spaß gehabt.
Ach ja, bestimmt.
Gut, so, wie gesagt, wir haben so viele andere Sachen noch und Thomas und ich haben vorher gesagt, dass wir wollen es nicht überfrachten, wir packen alles andere in die Shownotes. Wir können da vielleicht ein paar Highlights nochmal eben benennen. Ich fange mal an. Also das Thema Asset Management, wo geht da eigentlich die Reise hin? Das ist, glaube ich, ein sehr lesenswerter Artikel, in Asset Management im Sinne von Bilder, die ich in meinen Templates verwalte oder so. Das ist ja alles noch sehr mühsam und da tut sich gerade eine neue Welt auf. Schaut euch das gerne an.
Ansonsten gibt's noch einen Artikel von Drupal selber, die Mautic-Integration von Drupal.
Ja, deutlich besser geworden. Mhm. Auch von Kusmani Twig-Templates für Mautic 5, kann man auch direkt verlinken.
Mhm. Dann gibt's noch was über ChatGPT als Mautic-Experte, da gibt's die ersten Anfänge.
Genau, also wer ChatGPT kennt, der weiß ja, man kann da seine eigenen Experts reinklinken und da hat, wer hat das eigentlich gemacht, das weiß ich leider
gar nicht. Das weiß ich auch nicht.
Tut mir sehr, sehr leid. Wir werden das nachtragen, aber man kann sozusagen, Philippe Villas, okay, da ist er. Mhm. Man kann ChatGPT sozusagen mit einem Klick hier Mautic-Wissen beibringen und das habe ich tatsächlich ein paar Mal schon genutzt. Okay. Macht Spaß.
Ja, cool.
Ist cool, ja.
Ja. Genau, das nächste, eine UX-UI-Initiative für Mautic.
Genau, Tiger Team, sehr gern mitmachen, großes Thema, tut sich extrem viel, schaut euch das an.
Ja.
Und ein Thema, was lustigerweise jetzt aus verschiedenen Ecken mal ankam, war diese Frage, hey, ich habe hier eine Anwendung oder eine App oder ein CMS oder so, wo ein Benutzer sich angemeldet hat. Wie kann ich dir jetzt Mautic erklären, wer das ist?
Aha.
Und, ich verlinke hier mal zu dem Forum-Thread, wo ein paar Denkansätze andiskutiert wurden und ich verlinke auch mal zu einem Repo von uns, also einem Plugin, wo man das, glaube ich, extrem mächtig lösen kann, ohne dass man groß programmieren muss. Man muss lediglich einen Link geben und die Daten, also Link erstellen und die Daten mitgeben, dynamisch.
Ja.
Da fehlt zugegeben noch ein bisschen Doku, aber es ist richtig gut, kann ich euch versprechen.
Ja, und dann als letztes noch das Thema multiple Domains, die ich betreibe. Da gibt es einen Beitrag, wo es ums Handling von Unsubscribe geht.
Ja, genau. Also wir haben ja öfter mal gehabt, also mehrere Domains auf derselben Mautic-Instanz, ne, damit das wirklich rund läuft und im Rahmen der immer schärferen Regeln von dem Browsern auch trotzdem gut funktioniert,
ja.
Ne, muss man schon ein paar Sachen bedenken. Also wer im Bereich Multidomain unterwegs ist, kann auch das mal angucken.
Genau.
So, das dazu. Und jetzt kommen wir endlich zum angekündigten Interviewbeitrag mit unserem Kollegen Jonas Ludwig. Auf geht's.
Yeah, today we have a very special conversation. I'm very happy to welcome here my dear colleague, Jonas Ludwig. Welcome to the show. Jonas did his master thesis here at Leuchtfeuer, and the topic of that thesis, well, you can tell us about that directly, I guess.
Yeah, great to be here. As told, I wrote my master thesis here at Leuchtfeuer, and it was basically about developing a lead scoring model in Mautic. Mm-hmm. And yeah, that's it. Maybe about my background, I'm studying industrial engineering and management in my master. And yeah, I wrote the thesis here at Leuchtfeuer.
Yeah, which is pretty cool. I mean, full disclosure, Jonas is from Munich or somewhere in the larger Munich area, right?
Yeah, correct.
And we are sitting up here up in northern Germany, and so we were happy to have him here for multiple months and introduce him to beautiful Hanover. Yeah. Other than that, of course, this conversation is all about scoring, and maybe we start off by making clear for those who are not familiar with the topic, what is it about? And then we dive into all the details of the process, how to get scoring started, of the different flavors and all the gotchas and all that. So, please, first thing, give us a definition or brief description. What is scoring? Why would you use it? How is it?
Mm-hmm. Yeah, in short terms, lead scoring is a method of prioritizing the leads a company has, the contacts, and to filter out high quality leads. Mm. For example, if we sell software and we have our form placed on a website and we generate a lot of leads, mm-hmm. not all of them are high quality leads. For example, there might be some competitors who just do research, there might be some students, and also there might be just leads who wanted to check out a product but are not really interested. And we want to filter all these leads out so that we can just reach out to leads that are really high quality and save time and resources.
Yeah, and are in the right buying, or I mean react to the right buying stage, right?
If yeah, that's true.
In the early research, that person might eventually be a really hot lead, but for now he's not a hot lead, but deserves some further nurturing before we eventually think, okay, now he or she is ready
to buy. Yeah, that's true.
Yeah, and with this example, we are describing a B2B situation. No, maybe not. I mean, software. Oh, in many cases, even it's software where. Software is purchased by individuals as well, so that would apply to B2C as well.
Yeah.
But let's discuss once again what if we think it's a hot lead? What do we do if we think okay, scoring tells us that person is ready to buy?
Mm-hmm. Yeah, the super typical action. Do when we realize that a lead is sales ready would be heading them over to the sales team. Mm. That's basically when I did the literature research. Every article was about handing the lead over to the sales team. But what if we don't have a sales team? What can we do then?
What if sales is totally not appropriate because our purchasing value is so low? I mean, it's all about e-commerce. I mean, in a situation, B2C, for instance, where it's all about e-commerce, we can still think, okay, this hot lead, but we don't want to spend an hour on the phone to sell him something for 50 euros. Yeah,
that's true. Yeah. So basically, there are a few other options. For example, we can send them special offers for qualified leads. We can put them into a segment and then provide them special content for qualified leads.
Or different nurturing, quote unquote.
Yeah.
Uh-huh.
And there are quite a few options, whatever suits to our requirements.
Yeah. And I know, and I do know that there are even other flavors than just this typical lead nurturing towards a certain goal on the website. And not sure we want. Yeah, let's talk about that a bit too. Can you give us other
examples like special cases.
Special cases of lead scoring.
Yeah.
In regular lead scoring, we like qualify our leads. But for example, in B2B marketing, we sometimes deal with companies who have a lot of leads. And it might be we have like 7 of their leads in our database, and all of them show like a slight interest, but not really a huge interest.
Yeah.
So we would say these are all bad leads.
Yeah.
But when we then refer them to the company, we might figure out, wow, this company is super interested and we should pursue it. So that's one
Can we stick with company scoring for a bit? Because I think more than with persons, it's not just the behavior, like being super interested. It's all also about being a good fit, like an interesting customer for ourselves. So so other things go into scoring as well. Can you talk about that a bit?
Like the factors, the parameters that go into the scoring.
Yeah, exactly.
Yeah. So typically in lead scoring, we have this, it's called implicit parameters and explicit parameters. Explicit parameters are normally the attributes of a lead or a company. For example, if it's a lead, it could be the position of the lead in the company.
Yeah.
Then if it's about the company of the lead or the company, it could be the size of the company or the industry it's operating in. And then we also have this, the so-called implicit score, which is basically about behavior of a lead or the leads of a company. And for example, if they click on a link, visit a price page, we can all track that.
Yeah. Okay. So that's how we implement all those ideas. We said why we want to figure out a score, but the way it is implemented is that we observe certain behavior and say, okay, downloading a white paper, clicking an email, whatever, attending a webinar, that all gives a certain number of points.
Yeah.
Points is really the term used in Mautic rather than the score. And when a certain limit is reached, then some magic happens.
Yeah, that's true. Normally we develop a kind of a point system, or it's also called a scorecard, where we note down all the possible features of a lead or a company and all the possible activities and can execute. And then they get all the points summarized and they have a score. And as you told, if the score exceeds a certain threshold, then they are treated as qualified leads.
Okay. Good. Now, I was kind of interrupting you when you finished with this company or account-based scoring. Are there other like niche examples of scoring? Or
yeah, kind of. There is also one, in my opinion, quite important, different use case for lead scoring. And that's basically... normally, we measure the interest of a lead towards our company, but it might be that we sell quite different products. For example, we say we sell shoes and handbags.
Oh, B2C, yeah.
And if we say the lead is interested in a company, how do we know which product the lead is interested in? So basically, we have also the product-based lead scoring approach, where we build a kind of build a lead scoring system for all our products, so that we can then say, ah, okay, we have this lead, he or she is interested, and in this product or this product, but not in these products. So we wouldn't tell our sales team to promote these products or send them special offers about these products.
Okay, so I always like drastic words, so please don't take it badly. To me, that sounds like abusing the scoring system in order to figure out topics of interest of that person, right? I mean, it's abuse is very negative, but obviously we're using it for something else, not to detect whether it's a hot lead,
we can do that in parallel, but also what is a topic of interest? What is a person or company interested in? And thanks to Mautic 5, we can do that all in parallel because we have our magic point groups, right?
Yeah, that's true.
Yeah. Okay, let's move on. And now that we know what scoring is good for and how it is on a very simple level implemented, the topic of your master thesis is about the process, about the model of how companies should approach scoring, what routes there are, and what the order of precedence is, etc. So where do we start? How do people do it traditionally? What is traditional approach to that?
So the super traditional system we've already talked about. So it's basically there are some experts and they just create this scorecard where they say, hey, this action is worth 10 points and whatever. The problem about this, it's not bad. It's good for starting out, but it's quite subjective. So it's not data-based approach, so it can be quite biased. And because of that, there's also one kind of model. I developed two models that one could use, and one is a more static approach. So it's basically still experts who develop the scorecard, but it's combined with a data analysis. So that we, for example, we can analyze, we have this actions, for example, click at this one price page, and then we can analyze, okay, in average, how often did the good leads click on that, visit that page, and how often did the bad leads visit the page? And so we can figure out which actions are really the important ones.
So which are more closely related to the actual goal that's going to be reached. Okay, so what you just described as a really traditional way with experts, in reality, sometimes it's one person in marketing, I can tell you, who just says, okay, score this, score that, and let's see how we go, where we go. The goal, obviously, is to create leads for the sales team in our marketing and sales situation that are good quality. And if quality is not good enough, then sales won't like it and will eventually ignore it or will hate us or whatever. And of course, it's in everybody's best interest to get to good quality of our lead assessment, not to miss out on the good ones, but also not to send over all the crap or not so good ones. Sorry for that. When you say experts, that is my question now. I would assume that the sales team is involved in that, right?
Yeah.
So who would lead the process? Who would, I mean, obviously you talk about scorecard and about statistical analysis and all that. There has to be someone who's leading that. Is it always an outside agency, like B2B consultants, maybe a marketing automation agency? Or would you think this is something that the marketing team should be able to do even over time, or maybe even the sales team?
So it depends. but I would say in general, that's a topic that the marketing team should be responsible for. Because it's a marketing topic, but it's really important that marketing and sales collaborate in this process. And basically the input from the sales department is really important. So it should be both the marketing and the sales people who give their input, because they all see it from a different angle. And basically what you can then do, you can choose a few kind of experts and compare the point system they would develop, and then you can maybe go for the average for this action,
Yeah.
These people said it's worth 5 points. Another one said it's worth 8 points. So you go for the average.
Okay. So that's a sign, is a kind of model that you describe in your thesis, right?
Yeah.
Okay. Got it. And then you said there's a more dynamic approach.
Yeah. And that's approach is called predictive lead scoring. It's quite different from the more traditional models because it doesn't use a scorecard or a score. Instead, it uses machine learning models that are trained with some data. And then later, these machine learning models are able to qualify our leads, to tell us these leads are qualified, these leads are not qualified, or prioritize them, give them, rank them from 1 to 10, whatever.
Okay, let's help people imagine that in more. You already said those models or this ML machine learning does not even use scores or does not give you points to look at. So what else is then the outcome? How would I know this one is a hot lead or qualified or whatever?
Mm-hmm.
Is it a custom field or tag or doesn't matter? Or?
Yeah, it's basically a new custom field that you integrate into Mordic, and this will tell you the prediction from the model.
Yeah,
and the prediction can be quite different. It's all about with which data you train the model.
Yeah,
because you always you have the lead data, and then you also have a evaluation of your kind of all the leads.
Mm-hmm.
And this can be like good lead versus bad lead, or this lead purchased versus didn't purchase, or just ranking them from 1 to 10.
Okay.
And it depends on this training data what outcome you later get from the model. So if you train it with this lead became a customer and this one didn't, it will later predict you, okay, this lead will become customer and this lead won't.
So that's a yes or no field then. And in other cases, you can say, okay, here's a 95% probability and then we can act on that basis. Okay.
But it doesn't have to be a yes or no field. It could be also a field 1 to 10 if you train the model with the lead quality.
Right, yeah, okay, but 1 to 10 is not different to me than 0 to 100%.
It will be numbers,
The outcome. Okay. Okay, and now how did you get there? I mean, I can understand scoring, and I can understand to sit in a room and look at some statistical analysis, and then the experts say, okay, let's put a 5 in that point trigger.
Mm-hmm.
But I still can't envision how does it look, how does it feel with this machine learning in conjunction with Mordic. First question, did you actually implement that? And as a user, how do I have to imagine that?
So basically implementing predictive lead scoring right now, it's a bit tough because it's not implemented in Mordic.
Mm.
So the machine learning model, you have to build it outside of Mordic and then fill it with the data from Mordic that you exported before. And then it will give you the results and you have to import them back into Mordic.
Okay, but that's just a matter of technical integration. But in the end, it's data in, data out.
Yeah,
okay.
That's true.
Yeah. I assume the data could also come from an external source like the e-commerce system. So
that's true. Yeah.
Okay, good. So you actually, what you did in the master thesis was take some real data, turn it through some magic, and then you had some predictions, some values, 1 to 10 or whatever, for all the leads involved.
Mm-hmm.
And can you tell anything about the quality of that? Were you able to prove that it's better than expert guesses? Or I mean, it's hard to compare because you don't have the experts at hand. But how did it go? How good do the, how promising are the VML results?
Maybe first of all, the quality also always depends on how you prepare the data before. So if I would take the data as it comes from Modic, chances are quite high that it won't be a really working model. So you have to prepare the data beforehand, which is actually more complicated than training the model, because there's just a few lines of code. I used Python for that. There's a library, and I could just fill it with the code with the data, and that was quite easy. But to come back to the question,
Hang on. I want to understand. What do you mean by prepare the data? Can you give an example for that?
Yeah. For example, I tested the model with some data from an online shop, and there was this problem. We had the data from all page visits, all page hits. And when I analyzed it, I realized that there have been about 3,000 different pages. And if I had feeded the model with this data, it would just be too complex. And what I did then, I just built some categories, for example, price page, product page, details page, and whatever. And then I just counted for each lead how often did they visit this type of website.
Got it. Okay, and now back to your original point.
Yeah. And then it was, the data was good enough to build a solid model.
Yeah.
And about the results, what you asked originally.
Exactly, the original point.
First of all, maybe that you can compare it. I also tried it with a traditional model. And what I kind of predicted was the lead will buy or the lead won't buy, because I had this data from the leads, if they bought or if they didn't. And I just built the model and tested what would it predict about these old leads. And there it was about 77% percent accuracy. So it predicted 77% of the leads right. And then I tried the same with the machine learning model, and it predicted 95% of the leads correctly, which is a huge difference.
It is. And to be honest, when I hear numbers like that, always there's doubt in my mind, like okay, is there some flaw in the system? Is there some sort of self-fulfilling prophecy in the data or whatever? I mean, you did explain some details to me, and I'm now really convinced that it is a huge difference. The actual numbers can vary, of course, but especially the traditional lead scoring or appointments is questionable, and the number of 77% is quite high. But I guess it depends on the point in time when you do this. In the life cycle. But nonetheless, I mean, obviously a significant difference. Long story short, the results tells us the machine learning is the better way. Now, is there any dependencies? Is there a certain number of statistical data or number of clients per hour or so that this requires? Or can a B2B company do this as well as a B2C high traffic online store?
There's one thumb rule. We always have the number of, it's called number of features. For example, as I told you, I had this page categories, and I had a column where I counted the number of page visits for each of these types. And each of these columns is a feature. And so basically, you need enough lead data for that. And you always say the number of columns multiplied by 10 is the absolute minimum of number of leads that you need to make some predictions to build a model.
And the number of leads per whatever. I mean, if those leads are from 365 days, then it doesn't matter because the number is good enough, right?
It doesn't matter, yeah. Maybe it does because maybe the whole system changes.
Yeah, it changes over time. Yeah, but given a stable system, then it doesn't make a difference, then right?
It doesn't matter.
Yeah. Okie dokie. Now, well, sounds nice, or maybe even exciting, but how realistic is it to, or what would it take to get that into Mautic and into a live environment to let the system use that? Mm-hmm. You did this export and import process and the calculations offline. You did that once, but that wouldn't help in a real life scenario. Basically, would want to have that every day or every hour or so, right? Because you want to calculate for all the new leads as well and for the changes in the existing leads.
Yep.
Yeah. So there has to be some sort of automation. And do you think, I mean, you know Mautic quite a bit, you know the process that you did. Do you think it's realistic? And then how far is the way to get there?
Mm-hmm. So basically, implementing it that it's, the predictions are generated automatically, that would be quite feasible. It's basically you still have to code the data preparation code and the code to develop the model.
Yeah.
But from then you could just, for example, use a cron job to always execute the code and then automatically import the lead predictions in Mautic. So that would be feasible.
Yeah. Or I mean, it could be an integral part of Mautic, even if it's calling some Python code outside of it. So, okay. And one thing that comes to mind is if there's external data that is involved in the calculation, like from an e-commerce system or ERP or whatever, that would have to be part of it. But okay, that's standard procedure. But what I can't really imagine what that looks like is the individual part that you just touched on, like to model, to adjust this whole system to a specific situation. I mean, or put it the other way around, I could envision, or maybe I'm wrong, but I would imagine in the future there's a plugin that does all this. It comes with some Mautic plugin, Python code, maybe adapters to somewhere. And now I have this plugin, I install it. Am I ready to go? Would I have to do some configuration inside of the Mautic plugin? Or what do you mean adjusting the model?
Mm-hmm. I would say the modeling that could be done like generically, because it's just testing a few algorithms and then figuring out the best algorithm.
For that specific case?
Yeah, for that specific case. Cool. Yeah. But that could be like a generic part. However, we have the data preparation. This part is completely different for every company, every use case. So that's a part. It could be replaced, made more user-friendly, so you don't have to use code for it.
Yeah.
Like, we have the report part of Mautic that could be extended. Yeah, but you still have to do the data preparation once, and you can then reuse it always.
The process for preparing.
Yeah.
Oh, it would be so nice to have all that right now.
Oh, yeah.
Yeah. Okay, but I think it sounds like a good step-by-step approach to have the totally manual thing as a proof of concept, and then to have the generic plugin that it does all the ins and outs and so on. And then for starters, this is preparation could be on a really technical level.
Mm-hmm.
Somebody would have to do that once, right? But then it can run continuously.
Yeah, that's cool. Maybe sometimes you have to adjust it, of course.
Yeah.
Things change. But, yeah.
Okay, let's move on. And I'd like to ask you more about Mautic, like regardless of predictive machine learning or traditional model, etc. But in all your research and in all your experimenting, did you run across any things, any ideas for Mautic, any things that are missing in Mautic? I know you even came up with some workarounds for missing features and so on. Can you talk about that a little bit?
Yeah. So generally, it's possible to do lead scoring in Mautic. I have to build workarounds. You know, I tested it.
Yeah.
Except in the beginning, I presented some different use cases.
Mm.
And there was this account-based scoring where we scored a company and not the lead.
Mm.
And there are just too many features missing right now in Mautic.
Mm.
So unfortunately, this one is not possible yet.
Mm. Yeah, okay, so that's company scoring.
In this part, it would be great to extend Mautic.
Mm-hmm.
Yeah, but besides that, we have the for lead scoring, we have this point section in Mautic, which has three sub-points, let's say.
Mm.
And there we have manage actions,
mm.
which is basically the part responsible for adding new scores.
Yeah.
For example, if we do product scoring, where we need a score for each product.
Yeah.
And I tested it. It's great. Mm. However, it could still be improved. The problem is right now, each score is not really treated like a real custom field. And for example, you can there's this campaign action where you can update a custom field.
Mm.
And this is, for example, really useful. We have a lead. It's qualified. We hand it over to the sales team, and they say, you know what? We think it's a good lead, but it's not ready. So they give it back, and we have to set back the score then.
Is that so? Okay, yeah.
Yeah, because then it can be reintegrated into the whole lead scoring process.
Okay, yeah.
And we can't use the update contact action here because the score field won't be integrated into this action.
Mm-hmm.
And I had to build a workaround there, which always checked, let's say we want to set the score back to 50.
Mm.
Then it always checks, is the score higher than 50? And then it subtracts 1 point.
Oh, okay.
And this is running till we're back to 50.
Oh, my goodness. And okay, so basically a campaign action is missing to more explicitly change the person's score value. Okay.
Uh-huh. And that makes lead scoring more complex because we have to build extra campaigns.
Yeah. By the way, you just mentioned the feedback from the sales team that said, okay, we do not accept this score, this lead at this point. And we did not really mention the importance of feedback from the sales team to learn about the quality of the lead that have been handed over and to learn about the quality of the process, be it manual or be it automatic, to see, okay, this scoring works well or does not work well. Would you see anything specific that Mautic should do there, or is it just a feature of CRM or something that should be integrated?
I'd say it's more a part of CRM,
and
you could integrate it because it should be integrated in the sales process from my point of view.
Yeah.
You can integrate it in Mautic also. I had a workaround where I just tested, is it possible to generate this feedback via Mautic? It worked.
Mm.
You can also see it if you want. You can read my thesis. There showed the whole process.
Yeah.
But yeah, in general, it should be integrated into the CRM system. Okay. Or whichever system.
Where can people find your thesis to wrap this up?
I think it's on the Mautic, on the Leuchtfeuer website, right?
Yeah, yeah, true. Right now, we're recording this on April 5th, right? The blog post in the making, but it will be there as a blog post in full download in German original and also in English version, right? Yeah. Okay, so yeah, go there to mordic.com, to loikner.com/blog, and you find it there. And the link is in the show notes, of course. But as a conclusion, stepping back to all those people who are not super familiar with scoring, what do you recommend for them as a first step towards a real quality scoring?
If you start out and you don't really have also data to analyze at this point, I would definitely recommend go for the super traditional system. Just set up a scorecard according to your own opinion, to your estimation, and use it, see how it works. And if you're happy with it, then keep it. And if you're looking for some improvements, once you have generated enough data, you can then think about combining it with some kind of data analysis or also to go for predictive lead scoring.
Yeah, well, to be totally honest, this predictive lead scoring, I've been thinking back and forth whether we are at a point where we should create a plugin for Mordic and then have all this infrastructure to allow people to do that. It's not there yet, and I don't think we will have the capacities to do that in the next couple of months. Maybe there's going to be some crowdfunding, or if somebody's interested, please do contact us and maybe we can do it as a commercial project. But other than that, it's open for everybody to pick up and come out with themselves. If somebody's already working on that, also do let us know. I think it's very, very promising.
Yeah, and if you want to do it by yourself, the code I used is in my master thesis also.
Yeah.
So you can have a look at it and maybe adjust it to your need.
Yeah. But there's a little surprise at the end. It's written on paper that Mordic does not have the capabilities for company scoring, scoring, but that is about to change. So a little teaser for Mordic Conference Global on July 10th to 11th. That is where we will, hopefully, if nothing goes wrong, present a really powerful company scoring for Mordic. So that's coming down the pipe, and stay tuned, more in short term. Thank you very much, Jonas. Very awesome master thesis. Very, very helpful for practical things. A lot of things that we did not discuss here. Also a lot of basics and groundwork. So everybody is recommended to download the thesis and get their hands on it. Oh, okay. Everybody enjoy lead scoring. Make good business or help your clients with it. And stay tuned for more. Bye-bye.
Thanks. Bye. Thanks for listening.
Eckart, schöner Cliffhanger. Was ist denn jetzt mit Company Scoring? Was stellen wir denn vor?
Thomas, ein Cliffhanger ist ein Cliffhanger. Nein. Also es geht, wie gesagt, um die Mautic-Konferenz. Ne? Auf die kommen wir auch gleich. Ja. Und das ist unser Punkt, wo wir gerne etwas fertig haben wollen oder zumindest so produktiv nutzbar haben wollen. Fertig ist es nie wahrscheinlich. Was Mautic wirklich eine ganz neue Welt eröffnet. Das hat halt mit Companies zu tun und Company Scoring ist ein großer Teil davon. Mhm. Und alles andere darf ich dir leider nicht verraten, oder ich müsste dich erschießen.
Ja, sehr schöner Spruch. Aber wir können alle gespannt sein, ne?
Ja.
Genau. Wir haben noch ein bisschen das übliche Sammelsurium. Das erste ist die Erinnerung daran, es gibt jetzt die Free Trials und die Aufforderung, nutzt die gerne.
Genau, das vorhin im Rahmen von DropSolid kam das ja schon. Also wir haben ja auch berichtet über diesen Prozess. Ne? Mautic möchte gerne einen Partner haben, der kostenlose Demos Leuten zur Verfügung stellt und dann natürlich mit einem Weg, wie man von dieser kostenlosen Demo auch zu einem Kunden werden kann von dem besagten Partner. Das heißt, der Partner hat da was davon und Mautic hat da auch was davon und die Mautic-User auch was davon, weil sie können einfach jederzeit 14 Tage sich eine Mautic-Instanz zusammenklicken, die wirklich produktiv arbeiten kann.
Genau. Link ist in den Shownotes, da ist ein Mini-Registrierungsformular und dann kann schon losgehen.
Genau.
Viel Spaß. Viel Spaß. Dann gibt es den Jahresrückblick 2023, schöner Blogbeitrag von Ruth, vermute ich.
Genau, ja, klar. Ja. Und das ist 23, wie gesagt. In 24 gab es auch schon wieder Dinge, über die wir noch gar nicht wirklich gesprochen haben. Es gab die Mautic-Konferenz, die dieses Jahr in Asien, konkret in Indien war. Mhm. Die war ein richtig guter Erfolg. Also das war tatsächlich mehr ein indisches als ein asiatisches Event. Aber dafür richtig cool, richtig produktiv, richtig inspiring auch. Also viele Leute haben jetzt da tatsächlich viel Energie mitgenommen und sind aktiv in der Community.
Cool.
Der Kollege Avinash Dalvi hat aus seiner Sicht mal geschrieben, das ist glaube ich der beste Bericht, den ich gefunden habe zu der Konferenz. Es steht unter dem Titel vom Fan zum Organizer. Mhm. Also es hat diese persönliche Journey auch, ne? Aber man sieht auch viel über die Konferenz. Wer einen Eindruck haben will, schaut sich das gerne an.
Jawohl. Und dann gibt es noch einen Bericht über den Sprint, der in Genf war.
Ja, genau. Es gab einen Community-Sprint. Es wird auch Zeit, dass wir mal wieder den nächsten planen. Aber das sind natürlich auch immer gute Events. In diesem Fall war es ein kombinierte wieder online und on-premise.
Ja.
Ja, der nächste soll dann auch planmäßig mal wieder richtig on-premise sein.
Jawohl. Genau. Und tatsächlich, Google Summer of Code wurde Mautic akzeptiert.
Ja, endlich mal. Also sonst waren wir ja mal, wie hieß das? Summer of Documentation oder sowas?
Ach, verdammt, stimmt.
Hatten wir schon mal. Na, hallo. Watch your language. wir sind noch ein jugendfreier Podcast.
Ach ja.
Ja, ja. Genau, also diesmal haben wir Google Summer of Code und der Prozess läuft gerade unter den Bewerbern, was auszuwählen. Soweit ich das verstanden habe, gab es richtig spannende Bewerber und dann kann dieser Mensch halt auch richtig, also viele, viele Wochen gegen Bezahlung von Google was Tolles für Mautic bauen.
Genau.
Genau. Ja, es ist noch mehr passiert. Also unter anderem gab es die Aufnahme von Mautic nicht in die Hall of Fame, sondern als Digital Public Good, also die offizielle Anerkennung als digitales gesellschaftliches Gut, oder wie immer man sagt.
Ja.
Ja, also im Prinzip das ganze Thema Digital Sovereignty und so weiter, Mautic als Open Source und der Wert davon ist einfach nochmal eine Bestätigung davon.
Genau. Und Mautic ist 10 Jahre alt, da gibt es auch einige Artikel drüber.
Ja, genau. Also in diesem Jahr wird Mautic 10 Jahre alt. Man hat sich überlegt, da auch einen Wettbewerb zu machen, so ein Design oder irgendwas zu diesem Anlass zu machen. Mhm. Also dieser Design-Contest ist das eine. Das andere ist einfach auch ein bisschen die Historie der Alan Hartless, der, also ich glaube, der Entwickler Nummer 1 war, ne?
Aha.
Genau. Den hatten wir auch schon mal im Interview hier. Der hat hier nochmal diese 10 Jahre aus seiner Sicht Revue passieren lassen, das fand ich auch ganz cool.
Ja.
Also, wie immer, Links in den Shownotes.
Genau. Und nach der Konferenz ist vor der Konferenz die Mautic-Konferenz am 10. und 11. Juli.
Richtig, genau. Und wo findet die statt?
Online.
Richtig, genau.
Richtig.
Wie immer, im Sommer machen wir unsere Mautic-Conference Global, also so, dass jeder online teilnehmen kann, nichts mit On-Premise oder so, sondern einfach die ganze Welt gleichzeitig. Mhm. Über 2 Tage an verschiedenen Zeiten, mal früh bis nachmittags, mal mittags bis spät oder so, damit auch die Zeitzonen entsprechend abgedeckt sind.
Ja.
Und wenn ich sage früh, dann meine ich aus deutscher Sicht. der Termin ist jetzt halt 10. bis 11. Juli steht fest. Das Call for Speakers ist raus und wir verlinken auch das Announcement. Mhm. Also wenn ihr zum Beispiel einen Talk machen wollt, 5 Minuten Lightning Talk oder eine halbe Stunde Vortrag zu irgendwas auf Deutsch oder auf Englisch oder gerne auch in jeder anderen Sprache, dann registriert euch da auf diesen Call for Speakers Formular.
Super.
Es macht total Spaß und ich freue mich schon mega drauf. Ja. Wer mitmachen möchte bei der Organisation oder auch bei der Durchführung des Events, wir suchen immer noch Leute. Wir haben schon ein ziemlich gutes Team dieses Jahr für die verschiedenen Themen von Design und Marketing bis hin zu Webtechnik oder was alles dazugehört, Konferenztechnik. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn aus Deutschland auch noch 1-2 Leute dazustoßen.
Genau.
Ja, und dann gibt es noch ein deutschlandspezifisches, schönes Thema. Wir hatten ja letztes Jahr unser erstes Meetup Deutschland, also deutschsprachig, nicht Deutschland, sondern deutschsprachig, Entschuldigung. Mhm. Das war letztes Jahr in einem schönen Städtchen im Norden Deutschlands, aus Hannover. dieses Jahr wird das eher in Richtung Süden oder Südosten irgendwo sein. Das heißt, der Platz ist noch nicht definiert. Im Moment ist gerade der Prozess im Gange, den Termin zu definieren. Und wenn alles klappt, wird das einer im Juni werden. Oh, ja. Nein, keine Sorge, es kollidiert nicht mit der EM. Nein, es gibt ein Doodle, es gibt im deutschsprachigen Slack gibt es den Link, aber wir können den Link auch einfach nochmal in die Shownotes nehmen, wenn ihr Lust habt oder überlegt, da vielleicht noch vorbeizukommen bei diesem Meetup. Das letzte war mega, mega gut. Wir hatten ohne Ende Themen und viel zu wenig Zeit. Und wir würden diesmal ein ähnliches Format machen, also späten Vormittag oder mittags treffen, sodass man morgens anreisen kann, lange arbeiten, abends dann irgendwie essen gehen, eventuell noch irgendwas damit koppeln. Mhm. Schauen wir mal. Und wer Lust hat, dann am nächsten Morgen auch noch weiter. Aber die meisten fahren in der Regel am nächsten Morgen dann auch direkt zurück. Ja. Genau, also Link in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr Leute aus dem deutschsprachigen Raum zusammenbekommen und uns untereinander alle viel besser kennenlernen.
Sehr gut.
So. Jetzt
ist die Liste alle.
Ist die Liste alle, ja. Wir haben schon noch mehr Sachen, aber wir brauchen noch was fürs nächste Mal. Ne?
Ja.
Ja. Nee, aber soll reichen. Ich hoffe, wir haben aufholen können und euch nicht völlig überfordert. Und wenn für dich jetzt 2, 3 Themen dabei waren, die das Zuhören wert waren, dann sag's gerne weiter.
Genau.
Schickt uns auch gerne weitere Ideen, die wir vielleicht vergessen haben diesmal. Mhm. Und wir freuen uns wie immer aufs nächste Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bye, bye.